Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Technik, die begeistert, ne? Der Kollege ist gar nicht da. Er ist im Urlaub und ist trotzdem hier im Podcast zu hören, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, ihn trotzdem hier heute einzubinden. Aber Hanna-Sophie, weißt du noch, wann wir zum ersten Mal Kontakt hatten?
Hallo erstmal, ja, Marc, genau, das weiß ich noch. Ich glaube, 2021 war das, als ich ein Interview gemacht habe über die Musikproduktionsbranche in Corona-Zeiten. Genau, und ich glaub, in dem Zusammenhang hatten wir Kontakt.
Genau, damals haben wir gerade die Studioszene 2021 in Mannheim vorbereitet. Das war da so das erste Jahr nach Corona und alle fragten sich, okay, was passiert, ne? Wohin geht's mit der Branche? Und jetzt mittlerweile sind wir ja happy, dass auch Events wieder stattfinden können, ohne irgendwelchen Corona-Restriktionen, Gott sei Dank schon seit mehreren Jahren. Ne? Das hat uns ja echt gefehlt und das ist auch eigentlich schon genau der Übergang für den nächsten Hinweis für euch da draußen, denn vom 14. bis 16. Oktober findet die Studioszene wieder statt, wieder gemeinsam mit der LeadCon auf dem Messegelände Hamburg, und es gibt schon ein paar sehr, sehr spannende Speaker, die zugesagt haben, nämlich wie Grammy-Gewinner Hans-Martin Buff. Dieses Grammy-Gewinner werde ich einfach im Marketing sowas von ausschlachten. Ich habe es gestern bei Instagram nicht geschrieben, aber es gibt so ein Emoji mit so einem Grammy, mit dieser Trophäe, das fand ich ganz witzig. Genau, mit dabei ist natürlich auch wieder Moses Schneider. Das wird so eine Art Klassentreffen. Versucht die ganzen alten Hasen, Entschuldigung für diesen Ausdruck, die ganzen Leute, die uns seit die Sound Recording schon seit Ewigkeiten supporten und betreuen, da hinzubringen. Sein Vortrag, den habe ich ganz klassisch genannt: Mikrofonierung mit Droom, Snareo und Wurst. Und das sind die 3 Mikrofonierungskonzepte von ihm, auf die er dann auch nochmal vor Ort eingehen wird. Und wir haben außerdem noch dabei Dennis Schnichels, der unter anderem Kool Savas produziert hat, oder auch Waldemar Vogel, den viele von euch kennen. Er war schon super oft hier bei uns zu Gast im Podcast. Genau. Das Neue an diesem Jahr ist, dass es keinen Masterclass-Bereich geben wird. Also das heißt, wir haben, alles findet auf einer offenen Bühne statt, der Audio and Recording Stage, zu der ihr mit einem ganz normalen Ticket auch Zugang habt. Das heißt, ihr braucht nicht ein extra Ticket, was im letzten Jahr super teuer war, sondern ihr könnt euch ein Ticket sichern, aktuell zu einem Discount von 25% zum Preis von 102 Euro für das 3-Tage-Ticket. Das Eintagesticket kostet 34 Euro, ist noch zuzüglich Mehrwertsteuer. Aber ich würde mich freuen, euch vor Ort zu sehen, und alle Infos und vor allem die Tickets gibt es unter leadcon.com/tickets, und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe Nummer 237. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Bohn und ich sende ganz, ganz viele liebe Grüße an meinen lieben Kollegen Klaus Beetz, der sich gerade im Urlaub befindet und es sich hoffentlich gut gehen lässt und mich hier die Arbeit ganz alleine machen lässt. Ja, ich muss hier irgendwie Instagram starten, gucken, dass die Aufnahmen laufen, dass die Einspieler sitzen und dass mein Knacksen weg ist. Also ich dachte, ich hätte im Vorfeld das Problem behoben, lag dann doch nicht daran, und ich hoffe, es knackst jetzt nicht. Genau, aber ich begrüße, ihr habt es ja schon gehört, Kollege ist nicht da, sondern ich begrüße heute hier zu Gast bei uns im Podcast Musikerin, Produzentin und Komponistin Hanna-Sophie Lücke. Hallo Hanna, schön, dass du dabei bist.
Hallo Marc, ja, ich freue mich sehr. Hallo da draußen.
Und im Hintergrund hört man nicht nur, man sieht nicht nur die Fliegen, wie du wild die Fliegen von dir wedelst, sondern auch
Mücken,
genau. Das ist ja so eine Begrifflichkeit, ne? Die ist in ganz Deutschland wird die unterschiedlich verstanden, Mücken und Fliegen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so die, der Äquator liegt irgendwie so zu Bayern und Baden-Württemberg ist so der Äquator teilweise. Also alles, was südlicher ist dieses Äquators, ist heißen Mücken fliegen und fliegen Mücken. Und nördlich des Äquators ist es umgekehrt. Also da muss ich auch hier in Köln erstmal lernen, was Fliegen und was Mücken sind.
Interessant, ja.
Genau,
hier kann man die eigentlich ganz deutlich unterscheiden, so, ja.
Ja, ja, aber es ist irgendwie witzig. Naja, egal, kleiner Exkurs. Wir sprechen jetzt mit dir aber heute nicht über Flugzeuge oder Mücken und Fliegen, sondern
genau, das Flugzeug ist auch weg, glaube ich, ne? Das
ja, hört man nicht genau, mehr. Ab und zu hört man es, das stört aber nicht. Ist Authentizität, sagt man im Podcast, ne? Man gibt so manche Sachen, die redet man sich auch so ein bisschen schön, wie im Studio auch, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. weil wir sprechen heute über die Arbeitsweise, wie deine Songs entstehen. Wir hören sogar in Songs auch rein. Du hast ein paar Klangbeispiele mitgebracht, sprechen über die Entstehungsgeschichte, vielleicht auch Texte über die entstehen, wie die Songs entstehen, wie du sie im Studio ausproduzierst, sogar selber mischst. Und genau, wenn ihr da draußen Fragen an Hanna Sophie habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf allen möglichen Plattformen stellen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich habe ja schon gesagt, du bist ja Musikjournalistin, bist du ja auch noch, ne? Du bist Moderatorin, auch bei Soundtrack Cologne. Wie kriegst du das alles eigentlich hin? Also wie schaffst du da die Balance zu finden?
Ach, da hat man eigentlich eine ganz gute Balance durch, weil das sich gut ergänzt, die verschiedenen Felder, die ich mache. Also die Beiträge, die man zum Beispiel macht im Musikjournalismusbereich oder du hast es angesprochen, die Moderation jetzt bei der Soundtrack Cologne, die sind wiederum auch alle sehr inspirierend, mit verschiedenen Künstlern zu sprechen, mit verschiedenen Komponisten international für die eigene Produktion. Weil ihr werdet es auch kennen, man sitzt ja viel allein in seinem Studio und arbeitet vor sich hin und braucht immer Inspiration. Und dann ist es gut, dass man auch andere Quellen hat, wo man einfach die herbekommt. Mhm. Und Wissenschaftsmoderation ist zum Beispiel auch ein großer Bereich, den ich mache, wo ich dann auch immer über neueste Technologien erfahre. Oder jetzt bei der Soundtrack Cologne, da ging es um künstliche Intelligenz und Musik. Ein Thema, was ich da moderiert habe, war Mischen in der Musikproduktion, also mit basierend auf AI. Und da kann man für sich dann auch immer viel rausziehen und gucken, ob man das in seine eigene Arbeit aufnehmen kann, in seiner eigenen Produktion. Und gleichzeitig kommt man mit Leuten in Kontakt, so wie bei der Studioszene ja auch, und kann sich austauschen. Okay. Und das finde ich immer eine schöne Ergänzung.
Wo stehst du gerade beim Einsatz von KI? Ist das ein Tool oder nutzt du Tools? In unterschiedlichen Bereichen vielleicht, also nicht nur in der Musikproduktion?
Ja, ich experimentiere gerade beim Mischen mit KI. Mhm. Da war der Vertreter von Sony Bild da auf der Soundtrack und hat was vorgestellt und damit experimentiere ich gerade, wie ich das nutzen kann in meinen Produktionen und finde das auch sehr spannend, das mal anzuwenden. Cool. Man kann da ja auch die Instrumente platzieren, dass man sagt, das Klavier ist in der Front, dann die Streicher in der Mitte und hinten der Bass zum Beispiel und dann kann man da so ein bisschen mit rumspielen und mal gucken, was macht das vom Klang und ich vergleiche es dann aber auch immer mit dem, was ich mache und habe jetzt aber teilweise auch dann wieder was rausgenommen, weil ich immer sehr vorsichtig mische, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu auch nicht überproduziere, nicht übermische und deswegen verlasse ich mich schon immer noch am meisten auf die eigenen Ohren. Mhm. Aber ich finde gerade diese Kompressoren und Equalizer, das kann man auch gut mal als Vergleich einsetzen. Wie klingen die Sample Libraries pur? Wie klingt es, wenn die AI da was mitmacht? Und dann kann man selber auch noch nachjustieren. Also das ist mir auch wichtig, dass man selber so Herrin bleibt der Produktion, des Mixes und weiß, was will ich, wohin will ich. Und das ist eine spannende Sache, finde ich. Ja.
Ja, cool. Ja, die Sonnable-Sachen funktionieren da auch echt gut, ne? Man kann ja da, wie du schon angesprochen hast, so diese Tiefenstaffelung machen, so eine Hierarchie an Instrumenten anlegen und für so Frequenzmaskierungen auch, also Frequenzüberlagerung ist das echt ein super Tool. Viele liebe Grüße. Genau, aber erklär doch mal, wie kamst du zur Musik und welche Rolle spielt auch heute noch bei den Aufnahmen das Digitalpiano, was im Hintergrund steht?
Ach so, ja, das habe ich mir tatsächlich während der Corona-Pandemie zugelegt, so, okay. Weil ich auch autark sein wollte, egal was passiert, wenn Lockdown, was auch immer ist, ja. Genau, da habe ich noch mal ein bisschen investiert und ja, dass man einfach auch im Home-Studio alles da hat und nicht extern arbeiten muss. Also ich kann hier alles machen. Ich habe auch Tageslicht, das finde ich super wichtig. Ja, werden alle kennen, die länger im Studio arbeiten, dass man dann irgendwann raus muss und die Sonne sehen muss. Und das ist mir wichtig. Und deine erste Frage war, wie ich dazu gekommen bin, ne? Mhm,
zur Musik generell.
Also so ganz genau. Die Anfänge, genau. Ja, also ich habe recht früh angefangen, wie das ja viele Kinder machen, mit musikalischer Früherziehung, Xylophon, Flöte. Gitarre kam dazu, mein Hauptinstrument war Klavier, da habe ich mit 6 Jahren angefangen, da stand noch ein zweites Klavier, das steht hier immer noch um die Ecke, da spiele ich auch immer noch viel dran, da habe ich einfach auch immer schon früh kleine Melodien geschrieben und ja, mich einfach ausprobiert und dann war es ganz schön, dass ich schon sehr früh im Chor gesungen habe, der hieß Die Paderamseln. Und da haben wir dann mit Rolf Zukowski einige Auftritte gehabt. Da war ich cool. So, ich glaube, um die 10 Jahre alt und fand das einfach richtig toll, in so einer Gruppe da aufzutreten. Ich glaube, das war in Bielefeld und Elbrück hatten wir dann Auftritte. Und ja, das war eine tolle Show. Und da habe ich gemerkt, dass mir das auch richtig Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und habe auch Soli gesungen. Ich weiß nicht, ob du die Lieder noch kennst, Glücksminuten oder...
Ich kenne einige Lieder von Rolf Zukowski, weil die hier auch heute teilweise noch in unserem Haushalt laufen, sage ich jetzt mal.
Ah, sehr schön, ja, genau. Und als ich ein Baby war, gab es ja auch so ein Lied und da musste man immer ganz viel aufzählen, was man jetzt schon kann mit 10, was man vorher noch nicht konnte. Und ja... Da waren meine Eltern zumindest immer sehr erstaunt, dass ich mir den Text immer merken konnte, ohne den groß zu üben. Dass dann da wohl ein Talent irgendwie war, mit Text und Musik umzugehen. Ja.
Du hast dann aber auch Gesangsunterricht genommen, richtig? Später?
Mhm. Genau, das mit dem Gesangsunterricht kam später. Also Klavier kam lange zuvor. Und ja, man soll ja auch nicht zu früh anfangen mit Gesangsunterricht. Das war bei mir dann so mit 15, 16 Jahren. Und da habe ich wirklich erstmal so eine klassische Ausbildung bekommen bei einer ehemaligen Opernsängerin und bin dann auch schnell so eher in den Musical-Bereich eingestiegen, aber auch in den Jazz-Bereich. Also die ganze Gesangstechnik sozusagen durch und habe dann später auch während des Studiums noch Masterclasses gemacht, verschiedene in Österreich zum Beispiel. Bel Canto am Broadway nannten die sich und verschiedene Gesangstechniken einfach gelernt, die man als Tools dann hat auf der Bühne, aber auch beim Recording.
Okay, wie sah so eine Masterclass aus?
Das war immer sehr schön auch, weil das an schönen Orten war, zum Beispiel in Liechtenstein war das mal oder in Österreich in Gutenstein. Auch in schöner Atmosphäre, wo dann die Auftritte auch in Kirchen oder Schlössern waren. Und man war dann eine Gruppe von Leuten, das war in dem Fall tatsächlich eher dann Frauen, weil es im Gesangsbereich war, aber auch Männer. Und da hatte man dann einen Co-Repetitor und eine Gesangscoaching. Bei mir war das oft auch Noelle Turner von der Folkwang-Hochschule in Essen. Und mit der hat man dann Einzelunterricht bekommen und die anderen konnten zuschauen und auch Ratschläge geben. Man hat sich ausgetauscht, also man stand vorne, hat Übungen gemacht und ja, war quasi so der gläserne Mensch, so in der Übesession konnten alle dann auch immer teilhaben, was dazu sagen. Und dann hat man ein Repertoire erarbeitet, wo dann jeder 1-2 Stücke aufgeführt hat oder auch zusammen. Es gab dann auch immer ein Chorstück, was man dann mit der ganzen Gruppe gemacht hat. Und dann gab es immer den Abschlussauftritt, wo auch Familien dazukommen konnten, Freunde. Und das war immer schön, weil das so projektmäßig war, wo man dran arbeiten konnte, in entspannter Atmosphäre und die Natur auch ein bisschen dann auch genießen konnte, ja.
Sehr cool. Und du schreibst auch Demos für Sample Libraries. Haben wir drüber
richtig
gesprochen, das fand ich total spannend.
Ja. Genau, also das mache ich jetzt seit einigen Jahren, dass ich halt immer mehr in die Musikproduktion eingestiegen bin, das auch viel autodidaktisch gemacht habe. Und da ist es so, dass ich zum Beispiel für Orchestral Tools, das ist ein Sample-Library-Anbieter, Demos schreibe, wo man dann den Kundinnen und Kunden zeigt, was kann man eigentlich alles machen mit dieser Sample Library. Und das am besten dann in einer Komposition so zeigt, dass es halt eine schöne Komposition ist, aber man auch virtuos dann zeigen kann, was ist eigentlich möglich, wenn es eine Streicher-Library ist, welche Artikulationen kann ich verwenden, Staccato, Portato, Pizzicato, Swells, was kann ich alles machen, was die echten Instrumente alles können. Das sind ja auch echte Instrumente, die aufgenommen wurden. Mhm. Aber es geht dann eben auch in den Sounddesign-Bereich rein, dass man auch verfremdete Sounds hat anhand dieser Instrumente und dann auch zeigt, was ist da möglich, was steckt in dieser Library alles drin. Mhm. Und ja, wie kann man das in eine Komposition packen?
Okay. Ja, wenn wir mal einfach jetzt ins Thema einsteigen und über deine Arbeit sprechen, vielleicht kannst du mal ganz grob erklären, wie entstehen denn eigentlich deine Songs oder deine ersten musikalischen Ideen? Wie sehen die aus? Beginnst du mit dem Sound, mit einer Melodie oder vielleicht auch mit einem Text?
Mhm. Also oft ist es so, dass ich in irgendeiner Alltagssituation, wenn ich spazieren gehe oder gerade entspannt zu Hause bin oder auch unterwegs, irgendwie beim Shoppen oder so, ist egal, dass ich dann Sprachmemos aufnehme, kleine Sprachmemos einsinge und dann die Idee oft auch erstmal wieder verwerfe, weil in dem Moment denke ich, ja, das ist jetzt eine kleine Idee, eine kleine Melodie, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Manchmal habe ich dann auch eine Textidee oder eine Überschrift, wie der Song heißen könnte. Das lasse ich dann aber erstmal liegen und komme dann wieder drauf zurück, wenn zum Beispiel ein Briefing ansteht oder man eine Idee braucht. Und dann höre ich die durch und denke oft, ach, das ist ja ganz schön. Das kann ich jetzt an der Stelle ausarbeiten. Und bei mir ist es eben wichtig, dass es so über die eigene Stimme kommt, weil dann die Idee irgendwie nachhaltiger sich anfühlt, dass man eine bestimmte Emotion empfunden hat, eine bestimmte Stimmung, wenn man gerade irgendwo war, ein Gedicht, Idee, was einem einfällt. Man hat vielleicht ein Buch gelesen, was einen beschäftigt hat, wo man was mit assoziiert. Und das ist so die allererste Idee. Also diese Sprachmemos sind da wichtig. Oder ich sitze am Klavier und improvisiere und nehme dann auch erstmal Sprachmemos auf und gucke, was ich später damit mache.
Und welche Rolle spielen diese Aufnahmen dann später noch im kreativen Prozess oder im Studio? Gibt es dann auch mal Fragmente, dass du die mit übernimmst oder dann sagst, oh, das war einfach so gut, was ich da gemacht habe und irgendwie kriege ich diesen Moment gar nicht mehr reproduziert?
Ja, das ist auch eine gute Idee, die einzubinden. Das habe ich schon mal versucht, aber es hat dann oft doch nicht so gepasst, weil es dann auch irgendwie zu sehr gerauscht hat oder so. Aber ich habe oft, du hast recht, ich habe oft dann versucht man, wenn man dann eine professionelle Aufnahme macht, eigentlich genau dieses Gefühl des ersten Momentes Entstehens wieder zu bekommen im Studio. Und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Da wünscht man sich wirklich oft, oh, da hatte ich irgendwie, es ist vielleicht nicht perfekt irgendwie gewesen vom Gesang, aber da wusste ich genau vom Feeling, wo ich hin wollte. Mhm. Und das versucht man dann im Studio auch zu machen. Aber meistens macht man es dann ganz anders, weil das nicht funktioniert. Und dann geht das auch.
Ja. Ja, gibt es ja tatsächlich voll oft. Also Robbie Williams hat ja auch ein paar Songs, also einen Song, wo er eine Passage aus einer ganz anderen Aufnahme in einem ganz anderen Studio genommen hat, weil er gesagt hat, ey, das habe ich da in dem Studio, in der Demo einfach viel, viel besser hingekriegt und dann haben die das reingeschnitten und wenn man es weiß, hört man es tatsächlich. Aber ja. Das ist ja, ziemlich cool. Jetzt habe ich, ich wollte irgendwie noch eine Anschlussfrage stellen, die habe ich jetzt gerade vergessen. Ich muss mal ganz kurz nochmal überlegen. Ach so, ja. Das ist mir bei deiner Musik auch aufgefallen. Habe ich so das Gefühl, dass du halt ganz, ganz viel Wert auf die Atmosphäre legst und vor allem halt auch darauf, hey, diese Emotion, die ich mit diesem Stück eben transportieren möchte, war in dem Take einfach perfekt. Auch wenn der Take, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich habe manchmal, okay, vielleicht so eine kleine Timing-Schwankung, aber der Take ist vielleicht viel, viel transportiert die Emotion viel besser als ein Take, der vielleicht perfekt war. Weißt du ungefähr, was ich meine?
Ja, Also ich weiß nicht, ob du jetzt auf Frozen Ocean zum Beispiel anspielst, von meinem aktuellen Album. Da habe ich ja auch teilweise ohne Klick aufgenommen.
Genau,
deswegen kann das sein, dass das vom Timing dann organischer wirkt.
Genau, das war jetzt so mein Eindruck, dass das,
ja.
das was, dass deine, dass du darauf Wert legst, ne? Dass deine Musik einfach auch sehr organisch klingt, dass Timing-Schwankungen auch drin sein dürfen. Genau.
Genau, es kommt halt so drauf an, wenn ich jetzt natürlich einen Track habe, der sehr fast-forward ist und da hören wir auch gleich noch ein oder mit einem Drumset oder so, wenn man das programmiert, dann ist das, sollte es natürlich sehr in Time sein, da achte ich auch drauf. Aber bei anderen Stücken, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man bei dem einen Song, den wir gleich vielleicht noch anspielen, dass ich am Klavier improvisiere und dann auch mit der Stimme ins Klavier reinsinge, wo die Songs wirklich auch in dem Moment entstehen, was man hört. Also man hört dann wirklich das Original, wo ich die improvisiert habe. Da versuche ich dann organisch auch das vom Timing zu handhaben, weil ich finde, je mehr Songs man schreibt und je mehr man diesen Klick immer hört, desto mehr will man sich eigentlich auch wieder davon mal verabschieden und sagen, ich mache jetzt mal was gar nicht klickbasiert ist. Ich gebe mir jetzt diesen Raum, ich versuche das mit meinem eigenen Gefühl, meinem eigenen Rhythmus hinzubekommen. Ja.
Cool. Sollen wir einfach an der Stelle mal gerade in den Song reinhören, vielleicht auch in dieses Pianostück, sollen wir damit mal anfangen, bevor wir dann zu den anderen kommen? Welches, das war Frozen, oder?
Das war dann Frozen Ocean von dem Album Ocean Stories, ja.
Okay, dann mache ich das doch mal an. Ja, sehr schön auf jeden Fall, sehr schön, sehr atmosphärisch, sehr schöne Klang-Collage, Klanglandschaft, fand ich sehr spannend. Vielleicht kannst du erstmal nochmal kurz erzählen, wie wurde das aufgenommen?
Also das habe ich in den River Studios in Cologne, in Köln, jetzt sage ich schon Cologne.
Ich glaube, die heißen River Studios
Cologne. River Studios Cologne in Köln aufgenommen, da gehe ich regelmäßig hin, das ist das externe Studio, was ich nutze und da steht... ein alter Blüthnerflügel, der ist so um die 150 Jahre alt, den habe ich sehr lieb gewonnen. Der hat zum Beispiel oben eine Note weniger als die gängigen Flügel. So ja, kleine Reibereien finde ich immer sehr schön und ist auch vom Anschlag sehr cool. Also wenn man den aufnimmt, dann rumpelt da auch mal was, auch beim Pedal oder so. Das mag ich immer sehr, dass der Flügel auch so einen Charakter hat und schon so eine Geschichte mitbringt. Und da habe ich die Klavieraufnahmen gemacht und die Vocals, also gleichzeitig. Das war tatsächlich Bändchenmikrofone, die einfach im Klavier im Flügel drin sind. Und ich habe aber trotzdem auch dann mit der Stimme in dem Moment, wo ich das Klavier aufgenommen habe, experimentiert und in den Flügel reingesungen. Und sehr dann, spannend. Wenn man halt die Töne anhält am Klavier mit dem Pedal, dann kommt ja auch immer so ein Echo zurück vom Klavier. Und das liegt dann da auch mit drin. Also es ist quasi so ein bisschen wie Call and Response mit der Stimme und dem Klavier. Und da habe ich dann nachträglich auch noch ein bisschen Hall draufgelegt und damit auch noch ein bisschen experimentiert. Also auch einen künstlichen Hall noch hinzugefügt.
Wie bist du da auf die Idee gekommen? Experimentierst du dann gerne mit solchen Methoden, mal andere Wege auch einfach zu gehen?
Ja, also das mache ich tatsächlich schon sehr lange. Also wenn ich hier zum Beispiel im Homestudio am Klavier bin, mache ich das ganz oft, dass ich auch ins Klavier mal reinsinge und gucke, welche Obertöne kommen zurück, was kann man da machen. Und jetzt habe ich aber in letzter Zeit für dieses Album das erste Mal das wirklich genutzt und gesagt, ich nehme das auch mal auf und gucke, was passiert in einem professionellen Studio und möchte das auch noch mehr fortsetzen, weil ich das wirklich sehr cool fand. Und es auch eine schöne Atmosphäre bringt, einmal den Raumklang dann vom Studio, aber gleichzeitig auch, wenn man das dann mischt mit Pads oder atmosphärischen Sounds, die man da ja auch noch hört und dann noch ein bisschen digital auch bearbeitet, dann können da coole Sachen rauskommen.
Das heißt, die Streicher, die man hört, die hast du mit Softwareinstrumenten im Nachgang hinzugefügt?
Ja, genau, das ist ein Cello. Ein Solo-Cello, was ich dann programmiert habe. Und verschiedene Sounds noch von den
Libraries. Ist das dann auch von, ich glaube, Orchestral Tools hat ja auch eine Library für Streicher, oder welche hast du da verwendet?
Ja, da habe ich diverse Streicher-Libraries von Orchestral Tools. Und das ist sogar, da erwischst du mich jetzt, weil ich glaube, das ist mein Lieblings-Cello, das müsste das Concordino sein, die Concordino-Reihe.
Weil ich finde, es klingt unglaublich organisch, realistisch und musstest du da viel, viel programmieren da in den Settings?
Ja, man ist schon immer am Fruckeln, das ist auch bei den Audio-Demos, die ich mache, da ist man immer schon viel dran, wobei es bei mir viel auch über den Anschlag geht am MIDI-Keyboard, dass ich da versuche, einfach über den Anschlag und über das Feeling das anzustoßen und dann sind wirklich auch die Libraries sehr gut aufgenommen worden, die Musiker. Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich spüre das, als die gespielt haben, was die vermitteln wollten. Da kommt sehr viel rüber. Und da muss man auch nicht immer super viel nachbearbeiten oder künstlich dann noch aufbauen. Also ich finde diese Rough Sounds, die Libraries haben, an sich schon sehr schön. Und man kann auch im Mix auch noch was bearbeiten in der Library selber. Da kann man dann ja auch die Mikrofone einstellen in dem Raum, wo die aufgenommen haben. Jetzt zum Beispiel im Teldec-Studio kannst du auf die Close-Mix gehen oder die Trees oder ja, die Raummikrofone, AB, als alles einstellen, wie du es möchtest, damit spielen. Und dann mache ich meistens noch einen kleinen Hall drauf, aber auch nicht zu viel, dass es recht organisch bleibt.
Okay, was war dir denn bei dem Song im Speziellen wichtig zu transportieren mit dem Arrangement am Piano?
Ja, das Stück heißt ja Frozen Ocean. Das ist in einem Album, was Ocean Stories heißt, wo es darum geht, was auf den Weltmeeren passiert. Also einmal die Schönheit der Meere, aber auch die Gefahren, die es mittlerweile gibt, bis hin zu ganz aktuellen politischen Begebenheiten. Und bei dem Stück ging es mir darum, weil es auch um Klimaschutz geht, zu zeigen, sozusagen den gefrorenen Ozean mit den Eisschollen und was da passieren kann, wenn die schmilzen. Und da aber erstmal hatte ich auch ein Bild so als Inspiration, ein künstlerisches Bild, wo man einfach so diese Eisplatten auf dem Meer sieht und diese Einsamkeit, diese große Fläche des Meeres. Und das wollte ich irgendwie atmosphärisch darstellen. Und das war auch so der erste Ansatz, als ich ans Klavier gegangen bin, dass es sehr reduziert sein soll, dass man auch diese Ruhe merkt und gleichzeitig eben diese Atmosphäre
spürt. Ja, cool. Ja, man kann sich das, glaube ich, jetzt schon bildlich sehr gut vorstellen, wenn man den Song auch hört. Dabei muss ich mir auch nochmal genauer anhören, von vorne bis hinten.
Ist auch bald auf Spotify.
Also das wollte ich gerade fragen, die Songs sind noch nicht released, ne?
Doch, also die sind auf der Verlagsseite schon drauf.
Achso, da sind sie schon.
Aber das ist immer mit Verzögerung dann, bis das auf Spotify und Apple Music kommt. Und ich bin auch schon ein bisschen am Warten, also ich denke, die nächsten Tage, spätestens Wochen, wird das da dann auch drauf sein. Ja.
Okay, cool. Sollen wir nochmal in den nächsten Song reinhören?
Gerne.
Welchen wünschst du dir als nächstes?
Ich darf mir was wünschen, you. Also wir könnten in dem Zusammenhang nochmal in den Shadow Tanker reinhören, weil der auch vom selben Album ist und ein bisschen andere Ausrichtung hat.
Okay, dann feuer ich den mal ab.
Jo.
Da fallen mir auf jeden Fall schon mal direkt zwei Sachen auf. Ist das ein Didgeridoo?
Fast. Das ist eine Bassklarinette.
Eine Bassklarinette?
Mhm.
Ach, krass. Hast du die selber eingespielt oder?
Leider nicht. Ich muss sagen, ich würde, wenn ich sowas, solche Sounds erzeugen könnte, sehr gerne jetzt Bassklarinette spielen können. Aber die habe ich programmiert auch. Ja.
Ach krass.
Das ist komplett virtuell. Also es sind alles virtuelle Instrumente. Ja. Und das ist eben, was ich meine, das sind die Sounds, die sind einfach super. Und du kannst ganz viele Artikulationen damit machen, ganz viele Ausdrucksformen.
Genau, die wandert auch von rechts nach links, ne? Also du hast
noch. Das habe ich noch gepennt, genau. Und ja.
Sehr cool. Hab
versucht, so ein bisschen diese Shadow-Tanker, die dann so über den Ozean in geheimnisvoller Mission reisen, darzustellen dadurch. Mhm.
Und dann hast du ja auch quasi elektronische Beats eingebaut. Zumindest hört sich so an.
Mhm. Genau, das ist auch ein Drum-Kit, was ich dann programmiert habe. Und ja.
Machst du das häufiger in deinen Songs, dass du auch so da mit solchen Elementen auch mal ja auch einen anderen Vibe einfach mit reinbringst, wobei es ist ja, klingt ja trotzdem noch nach dir, sage ich jetzt mal.
Oh, danke, ja. genau, ja, das versuche ich auf jeden Fall. Ich meine, mein Background beim Musikhören ist ja auch als Musikjournalistin total breit. Ich habe auch sowohl in Jugendredaktion gearbeitet, als auch in klassischen, also von daher von dem Musikarchiv, was man so im Kopf hat oder das, was man gerne gehört hat, ist es auch von elektronischer Musik bis Hip-Hop über klassische Musik alles dabei. Und das versuche ich auch in meinen Kompositionen zu mischen. Ja, dass man nicht nur klassische Instrumente, sondern dass man das eben auch mixt mit modernen Sounds, Sounddesign, mit modernen Drums und auch elektronischen Sounds. Ja, und da ganz offen ist. So wie es zum Song passt.
Okay. Wie cool. Sollen wir da noch in den...
Und ich habe einmal reingeschnitten. Ich habe einmal reingeschnitten in den Song. Ich habe es jetzt ziemlich deutlich gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich wollte nicht so einen langen Ausschnitt zeigen, deswegen.
Ach so, genau. Das sind nur Parts, die wir abspielen der Songs.
Ja.
Das hätte ich vielleicht sagen müssen, ne? Das stimmt.
Ach, kein Thema.
Genau, sollen wir dann noch in den letzten Reihen hören? Ich glaube, du hast, da ist noch ein dritter. Der heißt?
Der heißt We Were Here. Und der ist tatsächlich komplett mit Orchester. Also da ist alles live aufgenommen im Studio Babelsberg mit dem Filmorchester Babelsberg. Komplettes Orchester. Und da habe ich dann nachträglich die Vocals aufgenommen. Beziehungsweise, nee, ich hatte die vorher schon. Ich hatte vorher schon das Demo mit Klavier und Vocals. Und habe ich die dann nachträglich noch mal reingesungen oder reingeschnitten. Okay. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber genau. Die Aufnahmen vom Orchester waren im Studio Babelsberg.
Okay, dann hören wir doch mal rein. Die Vocals, die hattest du selber eingesungen. Das bist du quasi.
Das bin ich. Und das ist ja wie eine Choraufnahme. Und das mache ich oft auch gerne, dass ich dann meine eigene Stimme als Chor dann aufnehme und einsetze.
Ach, krass.
Also, dass ich da mit Layers arbeite, dass ich die übereinander mehrmals aufnehme, verschiedene Stimmen im Raum ein bisschen penne und die dann einbinde.
Weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass es verschiedene Sängerinnen sein könnten. So.
Ah, interessant. Cool. Ja.
Genau.
Ja, vielleicht auch mit den unterschiedlichen Tonhöhen, ne? Dass die
genau, also das sowieso.
Teilweise ein bisschen tiefer. Ja.
Aber durch die unterschiedlichen Tonhöhen kriegt deine Stimme auch unterschiedliche Klangfarben, finde ich einfach. Du hast ja, man hört ja jetzt, du hast mit dem Orchester zusammengearbeitet, das bedarf natürlich auch einer Vorbereitung in Notationsprogrammen, sehr wahrscheinlich, gehe ich jetzt davon aus. Kannst du mal die Vorbereitung auf so eine Recording-Session mit einem Orchester beschreiben und wie du mit Notationsprogrammen arbeitest? Oder du nutzt, glaube ich, Dorico, ne?
Genau, ich arbeite mit Dorico. Und das ist recht unkompliziert, finde ich, als Notationsprogramm. Man kann ja auch am MIDI-Keyboard dann was einspielen, muss aber dann schon händisch auch immer noch mal einiges nachjustieren. Und ja, man hat dann eine gewisse Zeit bis zur Vorbereitung der Session. Das ist natürlich zeitaufwendig auf jeden Fall. Man muss ja die komplette Orchestration, was ich auch selber mache, dann schreiben. Und das mache ich dann auch in Dorico für die einzelnen Orchesterstimmen. Und dann hat man am Ende natürlich auch die ganzen Einzelstimmen. Das sind dann in der Summe mit den Gruppen, die man hat, von den ersten Violinen, zweiten Violinen, Viola, Cello, Bass, bis über die Hörner, die ganze Bläser-Section, die Holzbläser. Und dann auch, ja, zum Beispiel, wenn du Timpani, Pauke, sowas einbaust, ne, alles, hast du die ganzen Einzelstimmen, die du dann auch nochmal so bearbeiten musst, dass sie für jeden einzelnen Musiker auch stimmig sind. Also du hast dann nicht nur die Partitur, die du für die Dirigentin oder den Dirigenten erstellst, sondern eben auch die Einzelstimmen. Denn der einzelne Orchestermusiker sieht ja nachher nur seine Stimme vor sich, nicht das Ganze. Und deswegen muss da eben auch alles ganz korrekt sein. Okay. Und das ist dann auch eine ziemliche Arbeit, also auch die ganze Formgeschichte dann am Ende nochmal, Seitenzahlen, was man alles da so hat, ist im Prinzip wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit dann, nur dass man nicht irgendwie noch Fußnoten, Zitate zum Glück einbauen muss. Ja, und aber es macht auch super viel Spaß, weil man dann im Kopf immer hat, wie das wohl nachher mit dem ganzen Orchester klingen mag. Und man muss natürlich dann auch die Demos schon recht gut auch zur Verfügung stellen für die Session, für den Recording-Engineer, der dann dabei ist. Und Klick vorbereiten, wenn es Pre-Recordings gibt, wie jetzt da mit der Stimme oder ein Klavier, muss man auch auf die Stimmung achten. Ist es 440, ist es 443, dass es dann zusammenpasst mit dem Orchester. Also da gibt es einiges zu beachten und einiges an Vorbereitung, ja. Aber es ist ja nicht mehr wie früher bei den Komponisten, die dann komplett sich auf ihr Gehör verlassen mussten, sondern du kannst es ja auch dank Dorico, dank den anderen Finale, was es da alles gibt, den Notations-Libraries, kannst du es ja auch ein bisschen vorhören. Und da kannst du ja auch mittlerweile auch Sample-Libraries reinladen, sodass es vom Sound auch schon recht gut ist.
Ja, krass. Wie sah dann die Arbeit vor Ort aus mit dem Orchester? Welche Rolle hast du denn da übernommen?
Also ich bin dann da in der Rolle als Komponistin und sitze mit im Aufnahmeraum und kann dann auch auf die Musiker drauf gucken. Die sind dann im großen Saal und ich kann die dann auch fast alle sehen. Ich sitze dann hinter dem Recording Engineer und habe dann auch ein Mikro und kann was sagen und kann mit der Dirigentin auch sprechen, die auch im Saal ist. Also in dem Fall war es eine Dirigentin. Und ja, kann dann Anmerkungen machen. Aber es ist auch gut, wenn man sich mal zurückhält und die Dirigentin das Orchester machen lässt, weil man ja im Vorfeld auch schon das meiste abgesprochen hat. Und ich sitze dann da, habe die Partitur vor mir, lese mit, höre mit. Und es ist immer total, ja, total aufregend.
Das denke ich
wenn
mir
es dann das erste Mal gespielt wird und total schön, ja.
Wie viele Musiker waren denn in dem Orchester? Besetzung hast du ja schon vorher.
Ja, also wie viele? Über 50 auf jeden Fall insgesamt. Ja.
Spannend. Wie lange warst du da mit denen im Studio?
Das waren immer verschiedene Sessions und in den meisten Fällen hatte ich so eine Stunde Zeit. Mal auch mehr. Ja. Und das muss man dann auch so timen, dass man die Zeit sehr sinnvoll nutzt. Und dass man vorher so ein bisschen einschätzt, ist es ein sehr schwieriges Stück, geht das vielleicht gut durch? wie viel kann man wohl einbauen in eine Stunde? Weil was nicht so gut ist, ist, wenn die so sehr hetzen müssen. Ne? Wenn man zu viel sich vorgenommen hat und dann sagt, jetzt bitte das auch noch. Und es soll ja auch ein schönes Ergebnis für alle sein. Und das muss man sehr gut timen, dass man dann genug Zeit hat. Und die sind schon schnell auf jeden Fall. Das geht sehr gut durch und sehr effektiv. Aber der Zeitplan ist, ja, wie bei einer Recording-Session im Studio auch, ne? Ist das, ist wichtig, ja.
Ja, total, ne? Ich finde es ja unfassbar krass, wie gut sich solche Profimusiker einfach auf so eine Session auch vorbereiten können oder vielleicht auch mit wenig Vorbereitung da reingehen und trotzdem einfach mega krass performen, alleine, weil sie von so einem Notenblatt ablesen. Das ist für mich, das kriege ich gar nicht zusammen, wie das funktionieren kann.
Ja, das ist erstaunlich. Und dass dann alles zusammen auch so toll klingt.
Ja, das ist echt.
Und man nimmt ja wirklich alles auf von vornherein, wird alles recorded. Und das ist ja dann auch ein Druck, der dahinter ist. Und das dann so gut zu machen und so auf dem Punkt, finde ich auch Respekt an alle Musiker, ja.
Total. Ja, wir machen an der Stelle einen ganz kleinen Werbebreak und ich sende euch viele liebe Grüße von unserem Partner Luit. Und ich weiß nicht, vor drei oder vier Episoden war auch der Moritz von Luit zu Gast und hat uns von dem Space Replicator berichtet, also der Software der Kopfhörersimulation, Space Replicator, also das heißt, du kannst über Kopfhörer dich in verschiedene Abhörsituationen beamen. Es sind mehrere Studios drin, die man simulieren kann. Das heißt, du kannst direkt deinen Mix checken, wie er auf anderen Abhören eben klingt, muss nicht irgendwie in andere Räume gehen oder beziehungsweise wenn du unterwegs bist, kannst du natürlich dann auch abhören, hey, wie klingt es denn im Studio, wie klingt es sogar in einem Club. Oder was ich eigentlich ziemlich sehr cool finde, was für mich eigentlich die wichtigsten Features sind, ist, dass man auch im Auto abhören kann. Sogar sagen kann, hey, ich sitze auf dem Fahrersitz, auf dem Beifahrersitz oder irgendwo hinten. Oder wie hört es sich auf einem Küchenradio an, auf einer Bluetooth-Box, auf einer Soundbar. Oder halt auch auf dem iPhone. Und da habe ich ja jetzt schon öfter erzählt, wie super authentisch ich das fand, als ich es erstmal ausprobiert habe, wie denn der Song auf dem iPhone klingt. Habe ich direkt auf das iPhone geblickt, was vor mir lag und habe gedacht, hey, der Sound kommt ja gar nicht aus meinem iPhone. Es ist wirklich sehr, sehr realistisch und was auch ein sehr, sehr cooles Feature ist, vor allem vielleicht für DJs oder so, ist, dass man auch vorhören kann, wie denn der Song in einem Club klingt und das sowohl mit Publikum als auch ohne. Also die haben sich da wirklich sehr, sehr viel einfallen lassen und das Coole ist, dass es verschiedene Presets gibt. Ich glaube, die haben, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube, es waren Tausende an Kopfhörerprofilen eben erstellt für dieses Plugin. Das heißt, man kann sagen, hey, ich habe diesen Kopfhörer, kann dann auch noch ein eigenes Profil anlegen lassen für sein Gehör. Also es ist voll individualisiert auf dich. Das ist mega cool, was für ein Aufwand da dahinter steckt, auch bei der Produktion. In der Episode, in der Moritz zu Gast war, redet er darüber. Könnt ihr euch einfach mal anhören. Und es kommen auch regelmäßig neue Studio-Updates oder Abhörumgebungen hinzu, die du kostenlos quasi dann updaten kannst. Genau, wenn dich das interessiert, dann schau doch gerne mal vorbei bei luit-audio.com und sag mal Werbung Ende. Und wir gehen aber direkt mal ins Mixing über, ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Du schreibst deine Songs ja selber, arrangierst sie, produzierst sie, nimmst sie im Studio auf und mischst dann auch noch selbst. Vielleicht erstmal die Frage, warum ist das für dich ein geeigneter Workflow, einfach den Song von der Idee bis zu den ersten Fragmenten bis hin zum fertigen Mix zu begleiten?
Mhm. Also ich finde, gerade wenn man eigene Songs schreibt und komponiert und dann am Rechner auch selber produziert, dann ist es eigentlich so ein bisschen so ein Selbstläufer, wo man irgendwann hinkommt, weil ich schon den Mix auch immer mitdenke beim Komponieren. Man weiß ja selber sehr gut, welche Instrumente möchte man eigentlich im Fokus haben, welche sind eher im Hintergrund, wie soll das räumlich sein oder man stellt sich vielleicht auch vor, man hat eine Raumvorstellung, wo die Instrumente sitzen. Und dann finde ich es auch irgendwo logisch, dass man das ein bisschen mitdenkt und schon mal so auch bei der Komposition und Produktion ein bisschen mit berücksichtigt, dass man dann später gar nicht mehr so viel machen muss in manchen Fällen.
Okay.
Und deswegen hat sich das für mich so ganz organisch im Laufe der Zeit auch ergeben.
Okay. Und wie sieht für dich dein Mixing-Workflow aus? Arbeitest du in Cubase oder?
In Logic.
Arbeitest du in Logic, okay. Mhm. Genau, erklär doch mal, wie sieht denn dein Mixing-Prozess aus?
Ja, also das ist relativ unterschiedlich und meistens fange ich damit auch an, schon, wie schon gesagt, während der Produktion dann zu schauen, möchte ich das Klavier im Fokus lassen, möchte ich das mehr vorne haben, habe ich das vielleicht am präsentesten, wenn es mit einer Sample Library aufgenommen ist, kann ich da auf jeden Fall schon mal die Close Mix nehmen, also die Mikrofonierung schon mal so ein bisschen mitdenken, ja, räumlich schon mal denken, wo sollen die Streicher sitzen, also gerade wenn man über Kopfhörer das hört, dass das nicht alles irgendwie so ein Matsch in der Mitte ist, dass man da schon mal so ein bisschen die Instrumente auseinander, voneinander trennt und so. Also räumlich dann sehr. Mit Penning arbeite ich auch viel. Das hast du ja eben auch gehört bei dem Shadow Tanker-Stück. Mhm. Und ansonsten gehe ich immer von der Rohaufnahme aus, dass die schon eine sehr gute Qualität hat. Also ich bin jetzt gar nicht so, dass ich nachträglich da super viel mache, sondern ich versuche wirklich immer, wenn ich zum Beispiel Vocalaufnahmen habe, dass die reine Aufnahme schon so ist, dass ich sage, im Prinzip könnte ich die auch pur verwenden. Was natürlich in den meisten Fällen, klar, man bearbeitet die nochmal, macht ein bisschen Kompressor, ein bisschen Hall, aber eben nicht so, dass man sich darauf verlässt, dass man das machen muss, sondern ich gehe wirklich über die Rough Takes und auch bei den Libraries achte ich dann drauf, dass das schon per se sehr gute Sounds einfach sind, die mir gefallen. Also wenn mir zum Beispiel die Violinen irgendwie, wenn ich denke, nee, die quietschen zu sehr oder das kommt nicht organisch rüber, dann versuche ich eher eine andere Library zu nehmen, als dass ich dann versuche, durch die Soundbearbeitung dahin zu kommen. Ja, und dann hatte ich eben ja schon erwähnt, dass ich auch mit diesem Smart EQ und Smart Kompressor jetzt mal ein bisschen ausprobiere. Von Sonyville zum Beispiel, da kann man ja auch Referenztracks reinladen. Das hatte ich jetzt mal versucht, dass ich ein Stück eher so filmmusikalisch eher ist, dass ich dann ein eigenes Stück von mir reingezogen habe, wo ich dachte, das könnte soundmäßig ein bisschen ähnlich sein und dann einfach mal gucke, was macht der damit. Ja, aber letztens hatte ich es auch zum Beispiel mal bei einem Mix, dass ich das dann auch vom Briefing her die Rückmeldung kam, dass es vielleicht noch ein bisschen klarer sein könnte, dass es ein bisschen eher in eine softe Richtung gerade geht. Dann habe ich mit dieser AI rumexperimentiert und bin aber auch nicht so weitergekommen. Habe dann später letztendlich gemerkt, dass ich einfach zu viel Hall auf den Drums hatte oder sowas. Und habe das dann selber händisch wieder rausgenommen.
Okay.
Also das ist auch immer irgendwie so Trial and Error.
Okay, spannend. Deshalb ist es dir auch wichtig, einfach diesen Aufwand zu betreiben. Ja, auch in große Studios zu gehen, zusammen mit Orchestern zu arbeiten. Oder dann halt auch deine Aufnahmen im Riverside-Studio umzusetzen, dass eben deine Rough Takes einfach auch schon sehr, sehr qualitativ hochwertig sind und du das nicht einfach auch irgendwie mit Softwareinstrumenten umsetzt.
Genau, das kommt auch dazu auf jeden Fall. Da kann man dann sicher sein, dass die Aufnahme gut wird. Und es ist aber genauso auch möglich ja heute im Home-Studio. Also ich finde das einfach wichtig, dass man beides hat, dass man auch hier sagen kann, ich habe hier ein super Digitalpiano, wo ich was aufnehmen kann. Oder auch die Stimme in einem ruhigen Raum mit einem guten Mikro. Da habe ich auch ein U87, was ich dann nehme für die Aufnahme.
Ist ja nicht das Schlechteste.
Ja, das ist genau. Und da kann man dann schon mal an einigen Stellen auch investieren. Das ist ja auch eine längere Geschichte, wo man länger was dann von hat.
Ja,
ja. Und das gehört ja zu unserem Bereich auch dazu, dass man auch auch Geld reinstecken muss. Eine Zeit lang erstmal und sein ganzes Equipment auch, die gute Boxen und so, ne? Ja.
Ja, bei mir ist eher so viel investieren, wenig rauskriegen, aber naja.
Ja, klar, das ist, kennen wir alle.
Genau, wird deine Musik denn dann noch großartig gemastert?
Ja. Also jetzt zum Beispiel beim letzten Album hat das auch dann ein Mastering-Engineer gemacht, der auch schon, wo ich auch sehr beeindruckt war, was der schon für ein Alben-Repertoire im Petto hat. Ja, und da freue ich mich dann auch immer drauf, weil ich grundsätzlich auch beim Mix, ich gehe jetzt nicht bis 0 dB, man soll ja auch immer Headspace lassen. Das heißt, es ist natürlich erstmal noch ein bisschen leiser. Und durch das Mastering wird das alles so super angehoben und man hört so viele Details. Da freue ich mich dann immer sehr drauf. Und da freue ich mich an der Stelle auch drauf, dass ich es nicht selber machen muss. Ja.
Okay, ja cool. Bei wem warst du da? In welchem Mastering-Studio?
Das lief über den Verlag. Das war ich jetzt tatsächlich, da war ich nicht vor Ort. Ich habe es dann auch abgehört und durfte auch Rückmeldung geben. Das war der Christoph Stickel, heißt er, Stickel. Jetzt steht auf meiner Homepage, nicht, dass ich jetzt seinen Namen falsch ausspreche. und sonst arbeite ich auch mit Roy Recklis zum Beispiel zusammen, wenn ich auch
ist ein sehr guter Freund von mir.
Songprojekte mache. Mhm. Cool.
Ja, wenn man zusammen in der Band spielt.
Liebe Grüße an der Stelle. Ah ja, jetzt kommt's raus.
Er hatte mir vorgestern noch ein Bild von uns geschickt, irgendwie von 2000 irgendwas, wo ich dachte, oh, da sehen wir noch ein bisschen jünger aus. Naja.
Ja, das geht schnell, Marc. Da macht man nichts.
Aber Roy ist ein super Typ. Viele liebe Grüße an der Stelle.
Ja.
Wir haben jetzt schon sehr viel auch über das Erzählerische in deiner Musik auch gesprochen, aber kannst du nochmal vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, inwieweit versuchst du auch die Story mit deinen Texten zu erzählen, obwohl du ja eigentlich mehr oder weniger Textfragmente dafür nimmst?
Ja, also eine Geschichte zu erzählen ist mir immer super wichtig. Ich wollte auch ganz früher als Kind mal Schriftstellerin werden, das nur als Randbemerkung. Ach, cool. Deswegen ist das irgendwie so in mir drin, diese Verbindung von Text und Musik. Und ich finde auch, dass es da sehr, sehr viele Parallelen gibt. Es gibt ja einige Komponisten, die komplett nur instrumental schreiben. Mhm. Habe ich mich auch schon mal mit ausgetauscht drüber und die das dann immer ganz witzig finden, dass das bei mir oft irgendwie auf dem Text basiert oder dass auch die Melodie auf dem Text basiert. Oder wenn ich zum Beispiel für Orchester schreibe, dass die Instrumente dann eigentlich einen Text von mir spielen und es gar nicht wissen, sozusagen einen Text singen auf ihre eigene Art, weil da vielleicht eine Strophe drunter lag, die ich jetzt aber nur instrumental gemacht habe. Oder ein Gedicht oder einfach, wie du sagst, auch einfach nur ein kleines Fragment.
Mhm.
Und das ist einfach immer, finde ich, eine ganz große Inspirationsquelle, wo man selber dann auch viele, viele Bilder beim Schreiben im Kopf hat, wo man mit dem Song hin will, wie man den künstlerisch umsetzen möchte, welche Sounds, welche Klänge man verwendet, um diese Geschichte zu erzählen.
Stimmt, da sind wir, glaube ich, eben gar nicht so richtig drauf eingegangen. Du singst dann Texte als Sprachmemo und dann kommt es natürlich auch vor, dass du diese Melodie, die du als Text eingesungen hast, beispielsweise mit einem Synthesizer oder mit einem anderen Instrument dann nachspielst. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, einmal so. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass ich zum Beispiel eine Melodie aufnehme mit einem Synthesizer und dann einfach denke, ich möchte es noch ein bisschen natürlicher haben. Ich möchte es ein bisschen echter, irgendwie menschlicher haben und dann zum Beispiel einfach nochmal mit Gesang was dazu singe, was sich so einbettet dann oder wo man dann nachher gar nicht mehr so unterscheiden kann. Ist es jetzt die Stimme, ist es der Synthesizer, was ist es? Dass man einfach nochmal so ein anderes Element auch in die virtuellen Sounds mit reinbekommt.
Okay, sehr, sehr spannend. Setzt du deine Musik auch live um?
Tatsächlich jetzt im Moment nicht, gerade gar nicht. Ist aber auch ein spannender Faktor, den ich überhaupt nicht ausschließe, weil ich ja durch auch das, was ich eben erzählt habe, die vielen Workshops in der Vergangenheit, viel Bühnenerfahrung, auch durch Moderation, es immer gerne gemacht habe. Wer weiß, was in der Zukunft passiert. Okay. Wir können ja auch mal eine Band gründen. Dann.
Ja. Ich spiele ja in einer Band, aber in in einer Eltern-Coverband. Aber das glaube ich, habe ich ja auch schon mal erzählt. Bin ich irgendwie reingerutscht.
Eltern-Coverband.
Ja, als Bassist. Ich wollte eigentlich eine Blink-182-Coverband. Aber dann haben die mich gefragt, ob wir so eine Pop... Ich dachte, es wird so eine Top 40-Coverband, einfach so ein bisschen Achtel spielen auf dem Bass. Aber dann kamen die mit der Idee Jamiroquai oder Justin Timberlake oder Bruno Mars, Amy Winehouse. Ja, seitdem musste ich meine Bass-Skills dann tatsächlich doch ein bisschen anheben.
Okay. Aber du musst nicht versuchen, wie Amy Winehouse zu singen oder so.
Das blieb mir noch erspart bisher.
Okay, wer weiß. Ja. Wer weiß, was noch kommt.
Genau, wer weiß. Liebe Hanna, wir sind eigentlich schon am Schluss angelangt. Vielleicht erzählst du nochmal, wo kann man dich denn online finden und wo vor allem findet man deine Musik?
Ja, also ich habe eine Homepage, das ist hannasophieluecke.de. Ich glaube, die ist ja auch hier unten irgendwo eingeblendet, weil man da von der Schreibweise ja doch irgendwie ein paar Sachen falsch
genau,
machen kann.
Genau, ich pack's euch auf jeden Fall in die Shownotes. Genau, ihr findet es auch hier unter dem Video bei YouTube.
Und da ist eigentlich auf meiner Homepage alles gut gebündelt. Da gibt's News, die ich regelmäßig update, was gerade das neueste Projekt ist. Jetzt gerade war das eine Library für James Newton Howard, ein bekannter Filmkomponist, wo ich ein Demo auch geschrieben habe für Klavier. Und ja, da ist alles gebündelt. Da kann man auch in die Alben reinhören. Da kommt man auf die Seiten von den Verlagen, sofern es noch nicht auf Spotify ist, oder kann ein paar Hörbeispiele anklicken und erfährt, was ich so mache. Und ansonsten habe ich natürlich auch Social Media. Aber in diesen Zeiten, ich finde es auch immer gut, einfach autark zu sein und seinen eigenen Content dann auch zu haben.
Total, total. Ja, ich habe ja auch viel verfolgt. Du hast das ja auch dokumentiert, ne? Ich glaube auch die Aufenthalte hier in Babelsberg oder halt auch in den Riverside Studios. Da kann man das auf jeden Fall auch sehr gut verfolgen und auch einen guten Einblick nochmal in deine Arbeit kriegen. Kann ich jedem empfehlen, mal reinzuschauen.
Dankeschön.
Genau, dann Hanna, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute Morgen hier für uns genommen hast. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, einen Einblick in deine Arbeit zu kriegen, auch zu sehen, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Inspiration und Kreativität du an die Sache rangehst. Finde ich sehr beeindruckend. Ein paar Sachen nehme ich auch mal mit für mich selber. Also danke dafür für den Input. Und nächste Woche sind zu Gast, also nicht nächste Woche, ist ja in zwei Wochen, ist dann auch Klaus Beetz wieder zu Gast und die Jungs aus den O2-Studios in Hamburg. Normalerweise fragt er mich immer, wer ist denn nächste Woche zu Gast? Und ich sage, ja, ich weiß es nicht. Und dann muss ich immer noch schnell gucken, wer zu Gast ist. Aber diesmal habe ich es mir extra notiert. Ja, dann, wie gesagt, Hanna, nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören und zu schauen, jetzt würde ich schon fast zu hauen sagen. Und wir sehen uns und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.
Danke, ciao.